Weshalb ich mich mit dem Thema beschäftige, das liegt natürlich an Corona. Der ganzen Zeit, wo das schwierig war und wo es losging 2020, habe ich 100.000 Fragen gestellt gekriegt. Was machen wir denn jetzt? Und wie soll man denn jetzt? Und was ist denn? Und wie denn jetzt? Und ich stand dort und habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Sollte man dem ganzen Ding glauben oder sollte man das ganze Ding hinter den Ofen scharren? Ich weiß es nicht. Und weil das sehr häufig war, und was machen wir denn jetzt? Und wie gestalten wir denn jetzt Gemeinde? Wenn jeder für euch, für sich entscheidet, ist es ja einfach. Aber wenn eine Gemeindeleitung, und da gehöre ich in Philau, etwas für eine Gemeinde entscheiden muss, ist das was völlig anderes. Eine ganz andere Tragweite. Und ich saß ziemlich häufig da und gedacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt, was nicht heißt, dass ich jetzt mehr weiß, aber was heißt, ich weiß jetzt ein bisschen damit umzugehen, wie kriegt man denn Weisheit? Und das will ich mit euch gerne ein bisschen teilen. Wir machen heute Abend mal so einen Start im Buch Sprüche, das Buch der Weisheit. Wir gucken uns mal heute Abend an, welche Voraussetzungen braucht denn Weisheit? Was muss man denn mitbringen, damit man weise wird? Was man nicht mitbringen muss, sind Zähne. Ich habe nämlich auch keine Weisheitszähne mehr. Aber darum geht's gar nicht. Man muss etwas mitbringen, was die Schrift sagt. Das machen wir heute Abend. Wir gucken uns heute mal drei Schlüssel aus diesem Buch an. Der letzte ist mir am wichtigsten, weil der das tiefgreifendste von allem ist. Morgen Vormittag gucken wir uns mal an, wie kriegt man denn Weisheit im Alltag hin in der Familie? Was machen wir denn? Was machen wir denn mit den Kindern? Wie kriegt ihr denn Weisheit in der Familie hin? Das machen wir morgen. Und in der Schule. Und außerhalb der Schule. Und hat auch was mit Rentnern zu tun, ne? Die Enkel haben. Demzufolge auch mit mir. Und am Sonntag will ich euch ganz doll herausfordern. Für den Sonntag müsst ihr eine Hausaufgabe machen. Und die jeder mitbringen. Und die will ich aber nicht sehen. Also, ich kontrolliere nicht, ob ihr sie gemacht habt. Aber ihr seid selber schuld, wenn ihr sie nicht macht. Am Sonntag will ich mit euch versuchen, eure Fragen zu klären. Jeder hat so seine eigenen und braucht Weisheit für eine Entscheidung. Und eure Entscheidung, die ihr so gerade so im Kopf habt, was muss denn so alles entschieden werden, das entscheidet man am Sonntag. Das ist ein bisschen herausfordernd. Ich erkläre euch morgen, wie das geht. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. So, ihr Lieben, ich würde mit euch gern in dieses Buch der Sprüche hineinstarten. Ja, wir machen auch mal die Bibel auf. Manche Texte schmeiße ich euch nicht hier vorne ran. Da müsst ihr selber mal ein bisschen gucken, selber mitlesen. Und ich bin auch nicht einer, der hier vorne alles erzählt. Ich werde nachher einige, viele Fragen stellen und hoffe, dass ihr ein bisschen mitmacht und ein bisschen nachdenkt und eine Antwort gibt. Ich lese uns mal die ersten 7 Verse aus Sprüche Kapitel 1 und dann starten wir mal in dieses Thema. Sprüche 1. Ich lese uns die ersten 7 Verse. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit und Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Und der Weise höre und mehre die Erkenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede von Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Das ist so der Start in das Buch. Da steht schon unheimlich viel drin. Da wird man jetzt ziemlich lange dafür brauchen. Aber ich mache mit euch zunächst einmal ein paar erste Schritte. Ich habe, wenn es denn geht, als erstes ein Zitat gemacht. Wenn es denn geht. Es geht. Konfuzius hat etwas sehr Weises gesagt. Es gibt auch weise Männer, die nicht mit der Bibel zu tun haben. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Das erste, es ist durch Nachdenken. Ja, das machen wir heute Abend. Das ist der edelste. Nachdenken. Zweitens, durch Nachahmen. Das ist das Leichteste. Ich mache einfach das, was der andere mir vormacht und dann gucke ich, ob das weise genug war. Das ist das Einfachste. Und drittens, durch Erfahrung. Und das ist das Bitterste. Ja, und das ist auch so. Ja, man kann so Weisheit finden. Mit Salomos Texten wollen wir das ein bisschen anders machen. Ich zeige es erst einmal so ein bisschen, damit wir mit der Zeit zurechtkommen, mal so ein bisschen einen Überblick über das Buch. Es sind also ganz verschiedene Autoren, die an dem Ganzen mitarbeiten im Buch der Sprüche. Es gibt also verschiedene Lektionen über Weisheit. Es gibt einzelne Aussagen zu verschiedenen Themen. Salomo macht also eine ziemlich große Bandbreite von unserem täglichen Leben, wozu er weise Sprüche sagt. Und von daher ist es eigentlich ziemlich einfach. Das Erste, das macht alles Salomo. Und dann gibt es aber auch im Buch Leute, die Weisheit haben und ihre Sprüche mit dazugebracht haben. Das steht nicht da, wer das ist. Da stehen keine Namen da. Aber die sind auch mit dabei. Und also gerade im Kapitel 22 und 24 steht da ziemlich viel davon. 25 macht wieder Salomo. Und jetzt gibt es einen kleinen Schnitt in diesem Buch. Wenn man das mal liest, ist das sehr interessant. Es gibt einen völlig anderen Mann, der in diesem Buch schreibt. Jetzt schlag doch mal bitte Kapitel 33 auf und lest mal Vers 1 und sagt mir mal bitte, wer hier Texte in die Bibel schreibt. Kapitel 30, Vers 1. Wer hat an diesem Buch Sprüche geschrieben? Wie heißt er? Argur, genau. Argur heißt er. Das ist kein israelischer Mann. Also niemand, der zum Volk Israel gehört, sondern das ist aus Massa, steht da, ne? Bei euch in der Übersetzung steht aus Massa. Das ist ein arabischer Ort. Also man geht sehr stark aus, dass es ein Araber war, der das geschrieben hat. Das ist nicht genau bekannt. Aber in jedem Fall ist dieser Ort schon mal ziemlich weit von Israel weg. Es schreiben also auch Leute in der Bibel Texte, die gar nicht zum Volk Israel gehören. Und die trotzdem von Gott berufen sind, seine Botschaft weiterzutragen. Und jetzt schlagt mal Kapitel 31 auf. Und da steht wieder ein anderer im Vers 1. Und jetzt lest bitte mal den ganzen Vers und sagt mir bitte, wer hat diesen Text geschrieben? Lest mal den ganzen Vers 1. Wer hat diesen Text geschrieben? Ja, genau. Es ist Lemuels Mutter, die ihn unterwies mit diesen Worten. Also wir haben den Text einer Frau hier in der Bibel. Man hat Lemuel gefragt um seine Weisheit und er hat gesagt, das hat mir meine Mutter beigebracht. Ihr Lieben, Hände hoch, wer ist alles Mutter? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in eurem Kopf steckt Weisheit. Auch für Familie. Jetzt hätte ich beinahe noch gefragt, Hände hoch, wer will alles Mutter werden? Gut, das machen wir nicht. Also, ne, die gehören dazu. Lemuel ist einer, der ziemlich viel in den letzten Kapiteln dieses Buches auch schreibt. Wir haben in diesem Buch bekommen deutlich gemacht, was das Buch überhaupt will, Verständnis vermitteln. Es ist ein Buch, das ganz viel mit Bildern und Rätseln zu tun hat. Das wird morgen nochmal, ich werde euch morgen erklären, wie man Bilder umsetzt aus diesem Buch. Das machen wir morgen erst. Aber es hat ganz viel mit Poesie zu tun. Es ist ein poetisches Buch. Also man muss ein bisschen verstehen, was meinen denn welche Bilder. Das steht ja auch hier da, ne? Wir haben das ja gelesen im Vers 6. Um zu verstehen, Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Also so einfach ist es gar nicht. Man muss ein bisschen verstehen, was meint denn welches Bild. Das werden wir morgen machen. Heute geht es nicht um Bilder. Aber darum soll es uns ein bisschen gehen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die ersten Verse hier an. Das Buch hat ja irgendwelche Leute zum Ziel. an wen richtet sich denn das Buch? Wir wollen mal gucken, ob ihr das, ob man das rausfindet. Vers 4. Also wir sind wieder in Sprüche 1, Vers 4. Wer ist denn gemeint? Für wen ist das Buch geschrieben? Für Einfältige und Jünglinge. Was würdet ihr denn unter einfältig verstehen? Unerfahren. Was noch? Was ist unverständig, sagt Luther. Ja, okay. Also ja, der noch nicht verstanden hat, worum es geht. Ja. Was ist noch einfältig? Ja, ein bisschen in Richtung naiv, habe ich auch gedacht. Also, ne, so bitte noch ein bisschen mit Abstand zu dem ganzen Wichtigen, was dieses Buch auch zu sagen hat. Für die ist dieses Buch geschrieben. Unerfahrene, es will halt Weisheit vermitteln. Und für wen ist es noch geschrieben? Vers 5. Für die Klugen, für die was? Für die Reifen? Für die Weisen? Für wen also noch? Für die Erfahrenen? Also das heißt, es geht auch um die, die denken, ich weiß schon. Für die ist das Buch auch geschrieben. Für die, die im Alter schon weit voran, wer ist denn von euch der Älteste hier im Raum? Wer ist von euch der Älteste hier? Oder die Älteste? Darf ich das mal fragen? Du bist 84. Wer bietet mehr? Wer ist älter als 84? 84? Ja. Nee, du bekommst nicht. Okay, du bist 84. Du bist noch nicht fertig. Es tut mir leid. Es ist immer noch Zeit zum Lernen. Immer noch. Und ihr junge Leute, wenn ihr denkt, na, oh, wenn ich mal so alt bin, dann ist auch noch nicht fertig. Dann ist auch noch nicht fertig. Ich habe mich echt sehr gefreut darauf, dass die Schule vorbei ist, weil ich habe Schule überhaupt nicht gemacht. Also ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich war froh, dass endlich Schule vorbei ist und stellte fest, es hört nicht auf. Man muss immer noch lernen. Ich habe in den letzten 2 Jahren am CBE mir 4 Computerprogramme beibringen müssen. Also selbstständig, ohne dass mir die jemand gesagt hat, wie das geht. Guck dir ein paar YouTube-Videos an, dann weißt du, wie du das machst. Es hört auch im Alter nicht auf, immer noch dazu zu lernen. Und ganz sicher hört es auch nicht auf, in der Bibel dazu zu lernen und von der Bibel zu lernen. Das hört ganz sicher im Alter auch nicht auf. Mach nochmal zurück. Was ich noch sagen möchte, ist, dass das Buch ist also kein Buch, was von vorne nach hinten durchgeschrieben ist, sondern es ist zu Zeiten Salomos ein bisschen was zusammengestellt worden, was Salomo geschrieben hat zu Zeiten Salomos. Und es ist ganz viel auch wesentlich später zu Hiskias Zeiten im Buch der Könige. Hiskia beauftragt Männer, Sachen zu sammeln, also knapp 400 Jahre später, Sachen zu sammeln, die von Salomo stammen und macht da eine Sammlung daraus ab Kapitel 25. Und so ist das Buch zusammengesetzt worden. Es ist also nicht im Ganzen geschrieben, sondern es ist eine Sammlung an Sprüchen, die in der Zeit fertig geworden ist. So, jetzt gucken wir uns diese Schlüssel an, die wichtig sind. Es heißt im Buch Sprüche, der Herr, denn er ist das Geheimnis Gottes. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Nicht im Buch Sprüche, sondern im Kolosserbrief. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus ist hier die Rede. Es gibt also eine Weisheit, die erstens verborgen ist. Das heißt, es ist nicht auf der Oberfläche. Man sieht es nicht sofort. Und zweitens geknüpft ist an eine Person. Christus. Dazu kommen wir am Sonntag nochmal genau, wie man das auch umsetzt, an Christus seine Weisheit zu knüpfen. Heute geht es darum, dass wir es aus dem Alten Testament herauskriegen. Die Fähigkeit, Weisheit zu erlernen oder Weisheit zu haben im Sinne der Schrift, hat nicht zuerst etwas mit dem Intellekt zu tun. Wer von euch war Einserschüler? Boah, einer nur. Einer nur. Einserschüler. Also der nur Einsen geschrieben hat in der Schule, ne? Wer hat ein Abi besser als 2,0? Ja, das weiß ich schon. Du, ja, sehr gut. Also wir durften keins machen. Ja, ich habe auch keins gemacht. Bei uns war das so, wo wir unsere 10. Klasse Zeugnisse gestanden haben, mussten wir in der Veranstaltung vorne saßen die Einser, dann die Zweier, dann die Dreier. So wurden die hingesetzt. Ich saß auf der 2. Reihe und mein Lehrer kam zu mir: Du hast es versaut wegen Russisch. Ja, Russisch kann ich nicht. Es hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich mich auf Gott einlasse. In ihm ist die Weisheit. Und wem er sie schenkt, dem schenkt er sie. Das hat es hat zwar ein bisschen was mit dem Fassungsvermögen vom Gehirn zu tun, also was man leisten kann mit dem Gehirn, gar keine Frage. Aber es geht nicht darum, wie gut du in der Schule bist, sondern es geht darum, wie sehr man sich auf Gott einlassen kann. Und das ist das Hilfreiche an so einem, an der Weisheit, die Gott schenkt. Wir schauen uns den ersten Schlüssel an, und den habe ich gefunden, nicht hier in diesem Text, weil ich habe mir erst als allererstes mal Salomos Leben angeguckt. Der Mann, der hier schreibt, da muss doch was mit Weisheit zu tun haben. Und ich habe den ersten Schlüssel in Salomos Leben selbst gefunden, und ich lese euch jetzt mal einen Text von Salomo vor. Und ich hätte gern, dass er nicht mitliest. Weil ich habe ihn im kleinen Spiel zusammengeschrieben. Das ist ein ganz langer Text. Ich habe ihn ein bisschen gekürzt. Und wenn ich damit fertig bin, sagt ihr mal bitte, worin besteht der erste Schlüssel, um Weisheit zu bekommen? So, ich lese euch aus Salomos Leben, 1. Könige 3. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei der Nacht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagt: Ich bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. So gib denn deinen Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und das Wort, das war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinem Willen. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir auch keinen wie dir auferstehen wird. Was ist der erste Schlüssel für Weisheit? Das ist die Folge davon. Man kann daraufhin unterscheiden zwischen Gut und Böse. Aber was muss man denn machen, um Weisheit zu kriegen? Was hat Salomo gemacht? Er hat ein hörendes Herz bekommen. Was hat er gemacht? Ja, genau. Man hält es für sehr schlicht. Und auch meistens ist es so, dass wir das gar nicht im Kopf so haben. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, sagt Jakobus, dann bitte er Gott. Das klingt simpel, aber das ist der erste Schlüssel, um den es geht. Wenn ich Weisheit brauche, muss ich zunächst verstanden haben, dass ich keine habe. Und dass ich mir nicht alles Mögliche überlege und denke: Oh, was machst du denn jetzt? Und was wäre denn klug? Und was wäre denn richtig? Entweder ahme ich jemand nach oder denke ich noch ein bisschen länger drüber nach oder mache ich jetzt einfach mal, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber es könnte gehen. Das erste ist kapitulieren vor Gott. Ich weiß es nicht. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich das gemacht habe. Wie oft ich da saß und gesagt habe: Herr, ich habe doch gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ein Satz zum CBE. Im Januar 21, hat Andreas Ebert mich angerufen, hat gesagt: Hey, komm mal zu mir, wir müssen mal bitte reden. Ja, Conny hat gesagt: Ja, fahr nur mal auf, da schick dich wieder zu irgendeinem Dienst und dann fährst du dorthin. Nee, Ich saß bei Andreas und Andreas hat gesagt, wir überlegen stark, dir ans Herz zu legen, deinen Beruf aufzugeben und bei unserem CBE anzufangen. Und ich saß bei Andreas auf dem Sofa und so mein erster Gedanke, das wird nicht, das ist undenkbar, das geht nicht. Habe ich mir gleich gesagt, ich bin halt einer, der immer gleich, ich habe gesagt, Andreas, kannst du stecken lassen, das wird nicht. Warum nicht? Das habe ich gesagt, also ich wüsste zumindest zwei Türen, die nicht aufgehen werden. Also die haben weder eine Drückergarnitur noch einen Schlüssel. Die gehen überhaupt nicht auf. Ja, sagt er, das glaube ich dir. Das heißt aber nicht, dass das nicht wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich bin nach Hause mit dem Gedanken, Herr, woher soll ich wissen, dass das richtig ist? Woher soll ich wissen, dass das dein Gedanke ist? Ich muss und ich kann gar nicht anders, als mich jetzt hierher zu setzen vor dir und zu sagen, ich bitte darum, dass du Weisheit schenkst. Und ich mache das meistens mit Gott so, ich mache mit Gott so einen Deal, ne? Wie ich das vorhin mit dem Brief für meine Frau gemacht habe, innerhalb von 5 Tagen, ne? So habe ich das da auch gemacht. Ich sage, Herr, ich hätte gern, das ist eine sehr große Umwälzung für mein Leben. Also wenn du 30 Jahre lang einen Beruf gemacht hast und jetzt auf einmal aufhören sollst, das ist echt eine große Herausforderung und das ändert das Leben auch völlig. Ich muss wissen, ich muss Weisheit haben und wissen, dass das wirklich eine gute Entscheidung von dir ist. Ich muss das wissen, sonst mache ich das nie. Und es reicht mir nicht, wenn das mal irgendwie so vage Entscheidung ist. Ich hätte gerne, dass du alle Türen einreißt. Dass die Türen aufgebrochen werden und ich will es deutlich sehen. So, das war mein Deal, den ich mit Gott gemacht habe. Ich bin ein sehr starker Strukturmensch. Ich mache auch Entscheidungen innerhalb einer Struktur. Ich schreibe mir also genau auf, was nacheinander passiert, um eine Entscheidung treffen zu können. Ich habe erstmal als erstes einen Zettel genommen und hingeschrieben, was sagt mein Bauchgefühl? Macht man sowas? Oder macht man sowas nicht? Ich habe umhin geschrieben, es kann dir nichts Besseres passieren, auch für Gott auch noch zu arbeiten. Das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Habe ich hingeschrieben. Und dann habe ich mir 3 Einstriche gemacht und habe mir gedacht, jetzt hörst du mal in der Gemeinde gut zu, wenn einer redet oder einen Text vorliest. Vielleicht fällt dir ein Bibelvers auf, der nur für dich ist. Also, sage ich euch gleich, wenn man richtig schwere Entscheidungen treffen muss, sitzt man ganz anders in der Versammlung. Ganz anders sitzt man dort. Man hört ganz anders zu. Und der erste Vers, es ist gleich im Februar passiert, es hat gar nicht lange gedauert. Der erste Vers, der mir aufgefallen ist, der war im Psalm 58. Und da steht, im Verborgenen werde ich dir Weisheit kundtun. Und ich dachte, hast du nicht zugehört? Du sollst die Tür eintreten. Das ist wichtig. Nee. Ich bringe es dir bei. Ich werde es dir sagen, was richtig ist. Aber nicht laut und kräftig. Es wird niemand scheppern. Es wird ganz ruhig passieren. Und genau das ist auch passiert. Das würde jetzt zu weit führen, euch das alles zu erzählen. Aber es fängt immer damit an, dass ich eine Bitte an Gott richte und es ehrlich meine und zwingend davon ausgehe, dass er die Bitte auch hört. Das machen wir nämlich meistens auch. Also wir sind Brüdergemeinter, ne? Gott ist souverän, wir haben überhaupt nichts zu melden. Ja, das ist er auch. Komme ich nachher noch mal drauf. Aber wir gehen sehr wenig davon aus, dass Gott auch was macht. Wir denken immer nur, na, irgendwann reagiert er vielleicht schon. Ja, nee. Das geht bei mir ja gar nicht, weil Andreas Oetlei gesagt hat, pass auf, ja, jetzt, wir haben Januar, die Entscheidung sollte demnächst fallen, weil im September soll es anfangen. Also habe ich das auch nichts anderes, genauso Gott erzählt. Ich habe gesagt, der Plan ist, im September anzufangen. Ich habe keine Ahnung, ob das deiner ist. Aber ich muss wissen, ob es deiner ist. Es war nicht seiner. Ich habe nicht im September angefangen. Aber das kriegt man raus, indem man damit anfängt. Zunächst erst einmal zu sagen, ich bitte um Weisheit. Schlüssel Nummer 2, der steht im Vers 5. Ich lese uns den Vers 5 nochmal und ihr sagt mir mal bitte, worin der zweite Schlüssel besteht, wie man rausfindet, also wie man Weisheit bekommt. Der Weise höre und mehret die Erkenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede. Was ist der Schlüssel, um Weisheit zu kriegen? Hören. Richtig? Das ist das Erste, was hier steht. Was steht noch da? Ja, Erkenntnis zu, was hast denn du von der Übersetzung, weißt du das? Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass du die richtige Übersetzung hast. Hat jemand eine falsche, in der was anderes steht? Rolf, was steht bei dir? Also hören ist das eine, was ist das andere? Ach so, du musst, jetzt habe ich auch verstanden, warum du dich gemeldet hast. Was ist denn das andere, was da hier steht? Mehrere Kenntnis steht bei manchen, was steht denn bei anderen noch? Weisen Rat, erwerben, gibt es noch irgendeine andere Übersetzung? Lernen, ja. Also aufs Hören komme ich morgen früh nochmal, weil das etwas mit den Kindern zu tun hat. Tut mir leid, aber morgen erst. Es steht hier, erwirb Weisheit. Heißt, wenn du eine weise Entscheidung treffen musst und wenn du wissen willst, was ist wirklich gut und weise, gehört die Bitte dazu, das ist das Erste. Und dann steht hier, erwirb sie. Jeder von euch weiß, was ein Erwerbstätiger ist. Was bedeutet Weisheit erwerben? Was stellt ihr euch darunter vor? Ja, dafür investieren. Was? Zeit. Was noch? Kraft, Gedanken. Das kann nur was kosten, ja. Das ist mir alles zu theoretisch. Worin investiert man denn Zeit? Worin denn? In Menschen. Richtig. Kommen wir am Sonntag nochmal drauf. Weisheit kriegt man daher, dass man sich mit Leuten zusammensetzt, die weise sind. Man investiert in Menschen. In was noch? In was investiert man noch Zeit? Ja, echt? Macht ihr das? Entschuldigung, ich bin ein bisschen provokativ. Ja, natürlich. Man investiert Zeit ins Bibellesen. In was investiert man noch Zeit? Ins Gebet und in was noch? Eins will ich noch wissen. Ja, richtig. Gehört mit zu dem Dahingehen, wo die Leute sind. Man muss Zeit investieren ins Nachdenken. Psalm 1. Der über sein Wort nachdenkt Tag und Nacht. Du musst dir Zeit nehmen zum Nachdenken. Es gibt ganz viele Sachen, wie man Weisheit erwerben kann. Da haben wir mal ein paar hergeschrieben. Ja, sich mit Gott beschäftigen oder beten, Bibel lesen. Von Christen lernen, Seminare besuchen, ne, mal bei uns ans CBE kommen und sich mal was erzählen lassen. Das gehört dazu. Es gehört, also es fällt dir nicht in den Schoß. Und also seitdem ich auch diese starke Erfahrung in dieser Entscheidung fürs CBE gemacht habe, ist es eigentlich fast immer so. Setzt euch nicht einfach nur den Gottesdienst und denkt, nur mal sehen, was halt passiert. Sondern geht immer mit dem Gedanken hierher, ich will wissen, Herr, was ist deine Botschaft heute für mich? Was ist deine für mich? Es ist völlig egal, welcher Prediger hier vorne steht. Noch manchmal schwierig, ne? Oh, und der da vorgeht. Es ist wichtig, dass du dass du etwas lernst von Gott. Sitzt dich hierher und sagst, Herr, ich will heute was lernen. Und wenn es ein Vers ist, der mir auffällt. Ich muss nicht alles verstehen. Ihr werdet auch nicht alles verstehen, was ich euch dieses Wochenende sage. Aber Herr, ich brauche diesen Vers, der in mein Herz geht und der mir hilft. Ich muss es erwerben, ich muss mich hinsetzen. Gut, ich habe mich also hingesetzt und habe meine A4-Seite verlängert. Also habe auch ein paar Anstriche gemacht für ein paar Bibelverse, die mir wichtig sind. Und dann habe ich eine Liste gemacht. Was spricht dafür und was spricht dagegen? Was soll ich sagen? Beide Spalten waren gleich voll. Hat gar nichts gebracht. Also ich brauche ziemlich viel dafür. Ich brauche auch ziemlich viel dagegen. Und dann habe ich mir noch eine Spalte unten drunter gemacht. Was hast du so für Begegnungen? Weil es ist wichtig, dass man auch mit Menschen mal darüber redet. Und eine Sache sage ich euch, ich habe 4 sehr intensive Freunde. Ich habe es am Anfang nicht sehr publik gemacht. Ich habe also nur mit meiner Frau darüber geredet, mit meinen Kindern. Und die gefragt, was die denn denken. Ja, man muss halt sich mit Leuten mal unterhalten. Ich habe meine Kinder angerufen. Ich habe Adi in Erfurt angerufen. Habe gesagt, setzt euch mal bitte hin, ich muss euch was erzählen. Dann habe ich es erzählt. Dann war ein Stück Ruhe am Telefon. Und dann hat Adi gesagt, Papa, bis dahin brauche ich noch Folgendes. Also ein Schrank und eine Kiste. Und das war ihre einzige Sorge, dass ich da nichts mehr bauen kann. Bis dahin muss noch Folgendes passieren. Man muss sich hinsetzen. Ich habe meinen lieben Bruder angerufen und habe gesagt, pass auf, das ist die Situation. Ich muss etwas entscheiden. Was hältst du da davon? Ich habe ja noch erzählt, dass ich da 2 Türen sehe, die überhaupt nicht aufgehen werden. Also der eine Tür ist meine Firma. Ich habe also in der Tischlerei alle Arbeitsvorbereitungen gemacht. Ich saß also nur am Computer, ne, wie man deutlich sieht. War nicht nur eine Kreissäge. Ich habe meine Finger alle noch. Ich habe die ganze Arbeitsvorbereitung gemacht, Zeichnungen, Computerprogramme geschrieben und ja, alles das, was notwendig ist, Materiallisten. Und jeder Schrank ist durch meinen Kopf gegangen, bevor wir ihn gebaut haben. Und ich habe es alleine gemacht bei uns in der Firma. Es hat niemand anders gemacht. Wer sollte es denn dann machen, wenn ich nicht mehr da bin? Da braucht es ja jemand anders, der das tut. Und mein Chef hat gleich gesagt, weiß ich nicht, wer das machen soll. Das kann niemand. Dann, wenn du gehst, dann hat sich das erledigt, ja. Das ist ja das, was ich meine, dass das nicht geht. Ja, Sartre, ich sehe das also, dass das nicht geht. Ich wüsste nicht, wie wir das machen sollen jetzt hier ohne dich. Also wenn du jetzt unbedingt gehst, dann gehst du halt. Ich werde da nicht im Weg stehen, hat er gesagt, ne, aber ich weiß nicht, wie ich auch weitermachen soll. Es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Du musst dich, Weisheit erwerben heißt, dass ich etwas dafür tun muss. Erstens in meiner Beziehung mit Gott. Fragen, beten, lesen, mich weiterbilden. Zweitens in die ganzen Umstände. Man muss anfangen, für Weisheit zu arbeiten. Das geht nicht anders. Ich habe also angefangen, in der Firma für die Weisheit zu arbeiten. Ich habe mit 2 meinen Arbeitern geredet und habe gesagt, hier, pass mal auf, ihr 2. Ihr seid nicht dümmer als ich. Ihr seid beide Facharbeiter. Ihr kennt genau das Gleiche. Das Einzige, was euch fehlt, ist der Umgang mit dem Computer. Das Einzige, was euch fehlt. Und der eine hat gesagt, oh, Kai, nein, dein Kopf weiß ich nicht. Ja, kann ich ja verstehen. Und der andere hat gesagt, du hast eigentlich recht. Wir sind nicht dümmer als du. Wir kennen das auch. Und es fehlt uns der Umgang am Computer. Ich sag, kannst du dir das denn vorstellen? Ja, sag, dann muss ich mal drüber nachdenken, ne, ob ich mir ein Halsbind, was du machst, das weiß ich auch noch nicht, hat er gesagt. Also wenn du dann für alles verantwortlich bist im Betrieb. Und dann hat Gott etwas gemacht. Und das ist richtig cool. Also ich habe beim Chef nichts verraten, ich habe mit den 2 einfach so geredet. Und das war an einem Nachmittag, wir waren auf Montage. Nachmittag habe ich mit den 2 geredet und dann habe ich mit dem Dealer nochmal geredet, also den, wo ich gesagt habe, also bei dem kann ich mir das vorstellen. Sagt, denkst du darüber jetzt mal intensiver nach? Sagt, na ja, sag, ich kann ja mal nachdenken, mal gucken. Lass mal ein Bild Zeit. Am anderen Tag früh, am Tag drauf, kam er zu mir ins Büro. Sagt, okay, was hast denn du gemacht? Sagt, was soll ich denn gemacht haben? Hast du mit dem Chef geredet? Sagt, nee, warum? Hast du dem was erzählt von unserem Gespräch? Sagt, nein. Na, wo ich gestern heimkam, kam der Chef auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ob ich keinen seinen Job übernehmen. Ach, guck an. Ja, ihr glaubt nicht, was Gott kann. Und er macht es. Also ich habe ihm ein Dreivierteljahr von Mai bis Dezember, deswegen habe ich auch nicht im September angefangen, weil es ein Dreivierteljahr gebraucht hat, ihn einzuarbeiten. Und dann habe ich im Januar am CBE angefangen, 22, und habe nochmal so eine Computer wenn man mal mit den anderen helfen muss, hier so eine Fernwartung eingerichtet, wenn irgendwas nicht funktioniert, ruf mich an, ich mache es vom CBE aus. Es ist nicht ein einziges Mal passiert. Nicht einmal. Und der hat in diesem Dreivierteljahr auch 4 Computerprogramme gelernt. Es geht wirklich, man kann Weisheit erwerben, indem man es nacheinander tut. So, jetzt komme ich zum Wichtigsten und zu dem, was heute Abend, wenn ihr euch nicht merkt von all den Geschichten, das ist mir wichtig. Schlüssel 3. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, steht hier. Und ich habe mich ziemlich lange hingesetzt und überlegt, was heißt denn das? Was heißt denn die Furcht des Herrn ist der Anfang von der Weisheit? So, jetzt seid ehrlich. Muss man sich vor Gott fürchten? Ja, denn, wie würdet ihr antworten? Ja, man muss sich vor Gott fürchten, denn, warum noch? Heilig, warum noch? Man bleibt selbst demütig Gott gegenüber, ja? Warum noch? Auf diesen Satz komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja. Ich lasse das mal einfach mal so stehen. Nein, man muss sich überhaupt nicht vor Gott fürchten. Warum nicht? Nee. Natürlich. Ja, meine gnädigen Gott. Warum noch nicht? Na, ganz sicher. Ja, es ist eine Beziehung da. Deswegen muss man sich nicht vor Gott fürchten. Und ich glaube, dass wir Schwierigkeiten haben, genau diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Ich hatte sie. Und deshalb mache ich mit euch jetzt mal Folgendes. Wir stellen mal Ehrfurcht und Furcht gegenüber. Worin da der Unterschied besteht. Wir haben eine ganze Tabelle gemacht. Wenn ihr jetzt schlecht lesen könnt, müsst ihr euch mal bitte gucken. Ich habe also links mal hingeschrieben, was mir einfällt, was Furcht ist. Und dann überlegen wir mal, was ist denn da gegenüber oder genau das Gegenteil davon? Was ist denn Ehrfurcht? Also Angst, Furcht ist das Gefühl einer bedrohlich empfundenen Situation. Das kennt ihr alle. Ja, deswegen hat man Angst, weil man die Situation bedrohlich empfindet. Und selbst wenn sie gar nicht bedrohlich ist, wenn also so bei mir zu Hause auf der weißen Wand so ein großer Achtbeiner sitzt, empfinde ich Furcht. Ich kann da auf und niederhoppen, hole ich meine Frau. Es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Ich empfinde das Gefühl einer bedrohlichen Situation. Auch wenn ihr alles sagt, dann mache. Es ist trotzdem so. Ich habe Angst. Ehrfurcht ist etwas völlig anderes. Ehrfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung und Hingabe. Und damit man das versteht, worin da der Unterschied besteht, habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Angst macht unruhig. Also wenn die Spinne an der Wand, da sitze ich nicht mehr ruhig auf meinem Stuhl. Angst, es ist egal, welche Angst ihr jetzt denkt, ne? Angst macht unruhig. Und Ehrfurcht? Was würdet ihr sagen? Was macht Ehrfurcht? Wie beruhigt. Ah, ja, okay. Ja, man wird still. Noch eine Idee? Ich hab auch lange überlegt. Also ja, Angst macht echt unruhig. Und Ehrfurcht? Ja, ich wusste es nicht anders auszudrücken. Ja, natürlich ist es auch eine gewisse Unruhe, die ich Gott gegenüber verspüre. Aber es ist völlig anders als Angst. Es ist etwas anderes. Es ist, ja, es ist auch, es hat etwas mit Stille zu tun und mit Ruhe zu tun. Aber Ehrfurcht ist etwas anderes als Angst. Angst macht hilflos. Also ich stehe nicht auf und gehe zu dem Ding an der Wand. Das kannst du stecken lassen. Das mache ich nicht. Angst macht hilflos. Und Ehrfurcht? Jetzt wird das Denken schon ein bisschen schwieriger. Ja, oder vertraut auf Hilfe, richtig. Wenn ich Angst habe, dann weiß ich nicht, was ich tun muss. Außer davonrennen. Ehrfurcht aber ist anders. Ehrfurcht vertraut darauf, dass es eine Hilfe gibt. Angst sieht das Negative kommen. Also ich weiß, dass man von so einer Spinne nichts Negatives zu erwarten hat, ich aber schon. Angst sieht das Negative kommen. Und Ehrfurcht? Ja. Ehrfurcht hat Hoffnung. Angst nicht. Angst hat keine Hoffnung. Angst weiß genau, das geht schief. Ehrfurcht nicht. Ehrfurcht hat Hoffnung. Angst erwartet schlimme Folgen. Ehrfurcht weiß um ein gerechtes Urteil. Ich bin jetzt hier mal nicht bei der Spinne, sondern bei Gott. Angst erwartet von Gott schlimme Folgen. Und echt, es gibt Gotteskinder, die erwarten von Gott schlimme Folgen. Das ist nicht Ehrfurcht. Ehrfurcht weiß, dass die schlimme Folge wo getan ist? Ja, natürlich, am Kreuz. Ich gehe deshalb trotzdem nicht mit Gott um wie mit einem Kumpel. Ich weiß, wie ich mich mit Ehrfurcht verhalten kann. Aber es ist was völlig anderes als Angst. Es hat etwas damit zu tun, dass ich weiß, ich muss das Schlimme ja gar nicht erwarten von Gott, weil das Schlimme ist passiert. Das hat er an seinem Sohn getan. Und das wird mich nicht treffen. Angst erwartet Strafe. Ehrfurcht beugt sich unter das Kreuz. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, wir haben freimütigen Zugang zu Gott. Wir dürfen da einfach hin. Es muss keiner vorm Beten denken, oh, was habe ich jetzt alles? Hoffentlich bin ich rein genug. Hoffentlich hört mir Gott zu. Das wirst du nie hinkriegen, niemals. Du wirst nie rein genug sein dafür. Angst erwartet Strafe, Ehrfurcht nicht. Ehrfurcht weiß, Strafe ist schon getan. Angst ist natürlich eine Schutzfunktion in Gefahren. Die ist auch durchaus an mancher Sache richtig und wichtig. Also wenn man vor einem Abhang steht, ne, und dann immer weiterläuft, die Angst ist berechtigt. Das ist eine Schutzfunktion. Ehrfurcht aber beruht auf Sicherheit und nicht auf einem notwendigen Schutz vor jemanden, vor Gott. Sondern sie weiß, Ehrfurcht weiß, hier bin ich sicher. Ich darf mit Freimütigkeit kommen, weil das ist der sicherste Ort, den es gibt. Das ist nicht der Ort, an dem ich am meisten Angst haben muss, sondern das ist der Ort, wo ich am sichersten bin. Andreas hat mir eine Geschichte erzählt, die ist mir in diesem Zusammenhang ziemlich wichtig geworden. Der war mit seinem Enkel im Kuhstall. Also im Hartmannsdorf, ne, da gibt es genug Kuhstall. Und Andreas war gesagt, ich bin mit meinem Enkel durch den Kuhstall gelaufen. Also rechts und links die ganzen Kühe hier. Und wir sind immer weiter rein. Und je weiter wir reingekommen sind und je näher wir den Kühen kamen, desto enger hat er sich so an mich rangeschmiegt. Und als wir dann in der Mitte vom Kuhstall waren, hat er mir ins Ohr geflüstert, Opa, Angst, rausgehen. Angst sucht maximalen Abstand. Angst. Ausgehen. Und Ehrfurcht. intensive Nähe. Und wenn ihr euch vor allem nichts anderes merkt, dann das. Weisheit besteht da drin. Weisheit fängt dort an, wo ich genau weiß, bei meinem Herrn ist die intensivste Nähe, die es überhaupt gibt. Und da geht Weisheit los. Deswegen steht hier die Furcht des Herrn der Weisheit anfangen. Wenn ich weiß, wer Gott ist und welches Verhältnis wir miteinander haben, dann ist das von Ehrfurcht geprägt. Und jetzt will ich euch mal noch ein paar Sätze aus dem Neuen Testament zeigen, damit ihr das auch versteht. Es gibt nämlich im Neuen Testament zwei Begriffe, die sowohl in der richtigen Bibel als auch in der falschen Bibel falsch übersetzt sind. Also nee, die sind nicht falsch übersetzt, sondern es gibt zwei Begriffe, zwei griechisch völlig unterschiedliche Begriffe, die in unserer Übersetzung immer mit dem gleichen Wort übersetzt sind. Nämlich mit dem Wort Furcht. Aber es gibt im Griechischen zwei verschiedene Begriffe dafür. Also halt, hier, dieser Vers, ne, Hebräerbrief. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jeder, der diesen Text liest, empfindet was? Naja, da logisch. Ne, also, boah, mit Furcht und Scheu. Gott, ein verzehrendes Feuer. Im Griechischen steht an der Stelle von Furcht Eulabeia. Und Eulabeia heißt Gottesfurcht oder Ehrfurcht. Wortwörtlich übersetzt, wenn man dieses Wort auseinander nimmt, heißt es eigentlich etwas vorsichtig nehmen, das man dargereicht bekommt. Das ist eine sehr schöne Beschreibung von Ehrfurcht. Etwas vorsichtig nehmen. Ich bin nicht der, der hier vor Gott vortrampelt und sagt, ja, Herr damit, das ist nicht mein Kumpel. Ich nehme etwas vorsichtig, das ich dargereicht bekomme. Ich bin sicher in dieser Gegenwart. Es gibt eine intensive Nähe. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Und dieses Wort steht da. Es gibt auch einen ganz anderen Satz im ersten Johannesbrief. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Hier steht ein völlig anderes griechisches Wort. Weiß einer von euch welches? Kennt ihr alle. Hier steht Phobos. Ne? Kennt ihr von Phobie, richtig. Also von wirklich Angst. Das meint wirklich Angst im negativen Sinne. Phobos. Und dieses Wort steht hier. Phobos, also Angst im negativen Sinne, ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt diesen Phobos aus und ersetzt ihn durch Eulabeia. Ja. Eulabeia. Oh. Griechisch kann ich nicht. Ich habe schon mit Rechtschreibung in Deutsch Probleme. Aber ich weiß zumindest, was das Wort heißt. Versteht ihr den Unterschied? Man muss sich jetzt mal ein bisschen die Mühe machen. Habe ich gemacht. Sage ich euch das Ergebnis aber nicht. Sucht mal im Neuen Testament alle Stellen raus, wo Furcht übersetzt ist und guckt mal, welches griechische Grundwort da drunter steht. Und dann überlegt mal, was der Text sagt. Das ist sehr interessant. Aber das beschreibt genau das, was auch Salomo beschreiben will. Gottes Furcht hat etwas damit zu tun, dass ich in Gottes Nähe kommen kann und dass ich von ihm alles erwarte. Alles. Und dass darin Weisheit steht. Also, der erste Schlüssel der Weisheit war? Erster Schlüssel war, was muss ich als erstes machen? Bitten. Das zweite war? Erwerben. Und das dritte ist fürchten. Gott fürchten. Eine Beziehung pflegen, die aus der Weisheit entsteht. Und deswegen steht hier im Buch Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang. Das Erste, wenn ich überhaupt was wissen will von Gott, wenn ich überhaupt wissen will, einen guten Rat haben will, muss meine Beziehung zu Gott klappen. So, jetzt mache ich eine kurze Pause und wir singen ein Lied miteinander. Und dann gucken wir mal noch ein bisschen an, was das für mein Leben zu tun hat, was das mit meinem Leben zu tun hat. 354, Herr aller Hoffnung. Kennt ihr das? Guck mal. Internet? Wollt ihr mal ein Lied lernen? Man kann ja mal gucken. So geht das.
Nützen mir Ehre und schütze du mich. Sei du meine Hilfe, mein starker Turm. Du bist meine Zuflucht im Sturm. Herr aller Herren, mein Erbe bist du, was nützen mir Ehre und Reichtum dazu? Du meinem Herzen den ersten Platz ein. Du sollst mein Schatz und mein König sein.
Mal ein Lied gelernt. Ja, ich muss meine Brille wechseln am Klavier, weil Gleitsüchter, das sieht man nicht. Ja, da verhuppt man auch die Strophen ab und zu. Gut, ihr Lieben, wir gehen auf die Zielgerade und gucken uns bitte mal noch. Ja, klappt doch. An, was das jetzt für Folgen hat. Also, wenn man auf Gott hört, Weisheit hat, dann hat das natürlich eine Folge für mein Leben. Wenn man zu schnell fährt, hat das was für eine Folge? Kriegt man ein wunderschönes Foto, das man sich aufhängen kann. Genau. Wer im Winter nichts anzieht, logisch. Es hat immer alles das, was wir tun, eine Folge. Und auch Weisheit von Gott hat Folgen. Und jetzt lesen wir uns mal in Kapitel 3 ein paar Sätze. In Sprüche Kapitel 3. Und ich will Ich lese euch den Text und ihr guckt mal ein bisschen in diese zwei Richtungen hier. Da gibt's etwas, was dieser Text sagt, das, was ich machen soll, und das, was die Folge daraus ist. Also aufgrund meiner Gottesfurcht, aufgrund der Weisheit, die Gott schenkt, tue ich etwas. Das sagt unser Text. Und wenn ich das gemacht habe, kommt was dabei raus. Das sagt unser Text auch. So, ich lese uns mal. Kapitel 3. Mein Sohn. Das ist übrigens ganz typisch im Buch Sprüche, steht immer da, mein Sohn. Mädels, ihr seid auch gemeint. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Wir machen das einfach mal hier, nicht im Ganzen, sondern Satz für Satz. Es gibt also etwas, was ich tun soll im Vers 1 und 2. Was denn? Ja? Und jawohl, Weisungen nicht vergessen. Und was noch nicht? Vorschriften, genau. Also vergesse nicht den Rat, den dir, also Vater zu den Kindern, wir sind schon fast bei morgen, ne? Vergesse nicht den Rat, der dir gegeben ist, und bewahre die Gebote. Den Ratschlag verachten, das machen wir ziemlich gerne, weil wir nicht so genau wissen, ob der auch gut ist. Aber wenn man den Rat Gottes befolgt, wenn man es sich also hinsetzt und mal liest, was steht denn hier? Bei den Dingen, die in der Bibel stehen, da ist es relativ eindeutig, was man da machen sollte. Es gibt aber viele Entscheidungen in unserem Leben, die stehen überhaupt nicht in der Bibel. Also, kaufe ich mir ein neues Auto oder nicht? Da kannst du ziemlich lange suchen. Steht nicht in der Bibel. Aber selbst wenn das eure Frage ist, die beantworten wir am Sonntag. Ob du ein neues Auto kaufst oder nicht, beantworten wir am Sonntag. Es wird spannend. Also, ne, auf Gottes Rat hören, die Gebote bewahren. Das ist das, was man machen soll. Was ist denn die Folge daraus? Die Folge daraus ist ein langes Leben und Frieden. Ja, wirklich? Jetzt gehen wir mal ganz textkritisch um. Echt? Hat Salomo recht? Darf man denn sagen, wenn einer früh stirbt, der hat nicht den Rat befolgt? Schwierig, oder? Jetzt kommen wir an ein paar Stellen in Sprüche, wo das mit der Bildrede nicht ganz so einfach ist. Oder mit der Weisheit, die hinter diesem Text steckt. Stimmt denn das wirklich, dass wenn man auf Gottes Rat hört, man lange lebt? Man könnte es vielleicht bei älteren Geschwistern vermuten, dass sie auf Gottes Rat gehört haben. Aber man darf es nicht als Beweis herannehmen. Also das ist jetzt keine zwingende Folge. Es gibt aber auch ganz andere Voraussetzungen, die in der Bibel auch mit langem Leben begünstigt werden. Welche denn? Na klar, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lang lebst. Genau die gleiche Voraussetzung, also dieselbe Denkweise der Schrift. Es hat mal einer geschrieben, Jay Adams, ein gutes Gewissen ist ein ganz entscheidender Faktor, der sich zur Langlebigkeit und psychischer Gesundheit auswirkt. Ein gutes Gewissen ist wirklich ein Faktor, der mit Gesundheit zu tun hat. Zurecht zu sein mit Gott, zu wissen, unser Verhältnis in Ordnung, zu hören auf seinen Rat, hat wirklich was mit Gesundheit zu tun. Hat wirklich etwas damit zu tun, dass du dich nicht innerlich zermarterst und was auch was mit deinem Körper macht und mit deiner Psyche. Und trotzdem glauben wir unserem Text. Wir glauben Gott, dass er diese Folge auch tut. Wenn ich gehorsam bin, dann schenkt mir Gott ein Leben. So lange, wie es in seinem Plan ist. Auch so eine Frage, die zu Corona stand, ne? Die ganzen Leute, die da gestorben sind. Wie oft ich gefragt worden bin, ne? Warum denn der? Und warum denn so viele? Und warum denn jetzt? Und ich glaube, es ist niemand, keiner ist an Corona gestorben. Ja, ja, ich mit dem geistlichen Leben auch. Also ja. Richtig. Also du beziehst es auf das geistliche Leben. Wenn man Gottes Gebote und seinen Rat verliert, hat man das Leben, das bis in die Ewigkeit geht. Das geistliche Leben, das bis in die Ewigkeit geht. Das meint unser Text aber nicht. Unser Text meint ein irdisches, langes Leben. Das sagt Salomo hier. Also das ist das, was wortwörtlich ausgedrückt ist. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, aber ich habe keine Angst vor schwierigen Texten in der Bibel. Ich glaube Gott trotzdem, dass niemand stirbt, weil er krank gewesen ist. Jeder stirbt, weil Gott ein Ende seines Lebens gesetzt hat. Jeder. Der Umstand ist immer anders. Und ob das mit einem Verkehrsunfall ist oder erst mit 98 irgendwann mal im Bett. Den Zeitpunkt, den wird Gott festlegen. Und das Mittel, das er dazu benutzt, ist auch seine Sache. Und das halte ich für ziemlich wichtig. Ich lese weiter. Vers 3. Halt, falsche Richtung, die Richtung. Ja, Vers 3 und 4. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Was soll ich machen? Gnade und Treue zum Wesen machen. Also das soll zu mir passen. Also wenn man mich sieht, sieht man einen gnädigen und treuen Menschen. Ach du meine Güte. Ja, hat etwas mit Gottesfurcht zu tun, hat etwas damit zu tun, Weisheit zu bekommen. Wenn ich wissen will, wie ich entscheiden muss, dann hänge ich mich an das Wesen Gottes. Gnade und Treue helfen da dabei. Und jetzt sind wir schon mal bei den ersten Bildern. Das erkläre ich zwar morgen erst, wie die Bilder zu verstehen sind, aber hier steht, binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das macht keinen Sinn. Das Blatt Papier um den Hals zu hängen. Was heißt das? Gegenwärtig haben? Ja. Was heißt es noch? Binde sie um deinen Hals. Was hält man denn um den Hals? Yes. Mädels, wer von euch hat eine Kette um den Hals? Ja, 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 ja. Warum hast du die dann gemacht? Ja, du hast ein Symbol an der Kette, ja. Du hast keins dran, ne? Warum hast du die Kette dran? Hast du auch eins dran? Oh ja, wie könnte ich auch? Ja. Warum macht man denn eine Kette denn? Ja, als Schmuck, richtig. Das sieht schön aus. Also nicht jeder macht einen an, ne? Das ist, ne? Meine Frau hat auch keine. Aber Das Bild, was Salomo hier verwendet, ist, das steht dir echt. Gnade und Treue zu deinem Wesen machen, das ist wie, als hättest du eine Kette im Hals. Komme ich morgen nochmal drauf? Habe ich euch das Bild jetzt schon verraten. Binde sie um deinen Hals. Hab sie gegenwärtig. Hab sie auf dem Herzen. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Also, ne, heißt nicht, dass man einen Stift nimmt und irgendwas auf die Brust kritzelt, sondern, dass man weiß, dass Gunst und Zuneigung sich bei Gott mehren, denn das ist die Folge des Ganzen. Wenn ich also ein treuer und gnädiger Mensch bin, dann finde ich Gunst in den Augen Gottes und nicht nur in seinen, auch in denen der Menschen, auch in denen, die nicht an Gott glauben. Also das beste Zeugnis, was es überhaupt gibt. Ja, Gnade und Treue. Da habe ich schon echt noch zu tun. Zumindest bei der Treue. Ein gnädiger Mensch bin ich schon manchmal, aber ich lese weiter. Vers 5. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er deine Pfade. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Vertrauen. Gott etwas zutrauen. Vertrau Gott und nicht dir selbst. Ich habe in den ersten Wochen bis Mai mir Zeit genommen. Ich habe auch allen gesagt, aber meinem Chef gesagt, ich muss erst meine eigene Entscheidung treffen, ob ich am CBE anfange und mit dem Beruf aufhöre. Ich muss erst mal selber wissen, mache ich das oder mache ich das nicht, bevor ich dann noch alle Leute frage, ob die das auch so sehen oder nicht. Vertraue darauf, dass Gott es kann und nicht dir selbst. Vertraue darauf, dass Gott die Wege erkennen lässt. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Nichts in unserem Leben, was passiert, nichts, gar nichts, läuft einfach nur so. Gott steht nie daneben und denkt, ach, Entschuldigung, ist mir gar nicht aufgefallen. Das passiert nie. Egal, ob der Weg jetzt leicht läuft oder ob es richtig schwierig ist. Gott steht nie dort und sagt, Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Das passiert nie. Vertraue ihm und nicht dir selber. Es gibt ziemlich viele Entscheidungen, die habe ich wirklich nicht selber getroffen. Oh, wir haben noch 10 Minuten. In diesem Jahr, in der Entscheidung fürs CBE, ist noch viel mehr passiert, was gar nicht mit dem CBE zu tun hat. Im Mai hat meine Frau unser Auto zerstört. Also nein, es war nicht meine Frau, sondern es war der Fuchs, über den sie gefahren ist. Ja, arbeitet in Reichenbach im Kindergarten und ist auf der Landstraße mit 100 über den Fuchs drüber gefahren. Gab einen riesen Hieb. Totalschaden. Also wirtschaftlicher Totalschaden. Die ganze Unterbauchseite war hinüber. Das Auto ist noch gefahren, sie ist noch auf Arbeit gefahren, hat dann die Polizei da geholt, ist okay, jetzt nicht passiert. Aber das Auto wirtschaftlicher Totalschaden. So, wir brauchen ein neues Auto. Also ich habe von Autos überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gerade mal noch, wo der Benzin an ist, aber ansonsten, ja, ich weiß, die heutigen Autos haben keinen mehr, das ist schon klar. Aber ich bin noch eins gefahren, was ein Benzin an hatte. Ich habe von Autos wirklich keine Ahnung. Und ich habe gleich, und Conny auch nicht, unser allererster Gedanke war, so ein Mist. Was jetzt? Jetzt brauchen wir zwingend ein neues Auto. Und wir brauchen es auch gleich, weil wir müssen ja auf Arbeit fahren. Entweder hast du einen Leihwagen bis dahin, da musst du aber auch nicht unbedingt ausgeben. Ich mache es wieder genauso. Herr, ich brauche ein Auto. Ich habe keine Ahnung, was ich hernehmen soll. Und was für eins? Dasselbe wieder? Oder was anders? Oder wie denn? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht mehr Ahnung davon. Herr, ich brauche ein Auto. Ich vertraue Gott und nicht mir selber. Und dann ebnet er Wege. Und er glaubt nicht, wie gut er das kann. Man muss sich nur drauf einlassen. Wir sind also am Tag darauf ins Autohaus gefahren, haben das alte Auto da abgestellt, weil das ja nicht mehr, also es ist noch gefahren bis dahin. Conny hat mich angerufen, bist natürlich ein bisschen fertig, wie geht's denn deiner Frau, ist alles in Ordnung, und ne, so hab ich's meinem Chef erzählt. Und mein Chef hat gesagt, ja, der braucht doch ein neues Auto. Ja, ich sag, brauchen wir ein neues Auto. Ich sag, du hast doch gar keine Ahnung davon. Ich sag, ja, das weiß ich. Ja, aber ich, hat er gesagt, ich kann mich ja mal ein bisschen, ich tue mich mal ein bisschen kundig machen, ne? Ich weiß, dass du das nicht bringst. So, und dann hat er sich ein bisschen kundig gemacht und kam dann Nachmittag, bevor ich heimgefahren bin, sagt er, hier, ich habe noch mal was rausgesucht, das denke ich, das ist was Gutes für dich. Auch in dem Autohaus, in dem wir beide, Franco und Ebert, wenn ich mal Bewerbung machen darf, ne, Fotos grün, der Chef, alte Versammlung, kein Problem. So, wir sind am anderen Tag ins Autohaus gefahren und haben uns zu dem Verkäufer gesetzt. Ich hatte ihn auch am Tag vorher noch angerufen und er hat gesagt, ja, Herr Müller, ich gucke schon mal ein bisschen. So, und dann saßen wir beide dort. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe mal was rausgesucht. War ein Bildschirm rumgedreht, das wäre vielleicht ein Auto für Sie. Ich habe gesagt, bevor er noch rumgesetzt ist, bevor wir anfangen, ich habe zwei Sachen, die ich weiß von dem Auto. Erstens, ich habe eine bestimmte Summe mit, die wir nicht überschreiten werden. Also mehr Geld gebe ich nicht aus für das Auto. Und das Zweite ist, muss das Klavier reinpassen. Und mehr will ich nicht wissen. Also ich brauche ein Kombi, ne? Es muss das Klavier reingehen. Naja, sagt er, ich kann Ihnen ja noch was erzählen von Ausstattung. Und ich sage, ja, meinetwegen, aber das ist mir völlig wurscht. Das muss fahren und das Zweite muss passen. So, dann hat er das aufgemacht, was mein Chef rausgesucht hat und was er selber rausgesucht hat. Da standen die zwei Autos da auf dem Bildschirm. So hat er das eine, das ist ein kleines bisschen über ihrer Preisspanne. Weiß ich nicht, ob sie das machen. Und das andere ist ein kleines bisschen drunter, aber es sind keine Winterreifen dabei. Müssen sie noch Winterreifen dazu kaufen. Haben wir uns beide angeguckt. Ich kann Ihnen ja mal noch erzählen, was das Vorteil des einen von dem anderen hat. Wir haben schon Bilder angeguckt, also es interessiert uns überhaupt nicht. Wir brauchen ein Auto. Und ich saß dort und habe echt gesagt, ich weiß es nicht. Was soll ich denn jetzt von dem Team nehmen? Welches denn? Ich weiß es nicht. Ich vertraue auf dich. Ich entscheide es nicht. Hat der Verkäufer gesagt, passen Sie auf. Gehen Sie nochmal nach Hause und schlafen nochmal drüber und morgen treffen wir eine Entscheidung. Und Gott, ich sagte, was bringt denn das? Hat sie auch recht, was bringt denn das? Nochmal eine Nacht drüber schlafen, morgen früh wissen wir genauso wenig wie heute. Nee, ich sagte, wenn, dann machen wir das jetzt. Na, sein Bildschirm wieder zurückgedreht. So, und dann stehst du dort und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann waren wir einfach still. Keiner hat was gesagt. Der hat ein bisschen im Computer noch was gemacht und wir haben uns später angeguckt, haben mir Schultern gezuckt. Und dann sagt er, ach, oder das hier. Ja, wie jetzt, oder das hier? Na, ich habe jetzt in meiner Bilder geguckt hier. Der hier, der DDAG. Also da steht der draußen, ne? Den habe ich jetzt. Der DDAG. Ja, hat den Bildschirm rumgedreht. Und ja, das ist, also wenn ich das so sehe, ist das unter ihrem Budget. 300 Euro drunter. Seid uns ein Winterreifen dabei? Oh, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal auf ein Bild gucken. Hat er das Bild rangezoomt. War hinten im Kofferraum waren die Räder drin. Ja, sagt er, mit Winterreifen. Ah. Dachte ich, sehr schön, Herr. Ja, mach weiter so. So gefällt mir das. Conny hat es auch gleich verstanden. Nur der Verkäufer noch nicht. Aber den habe ich das noch erklärt. Es ist nämlich noch weitergegangen. Sagt er, dann wäre das doch er, dass ich das nicht er gefunden habe, hat er gesagt. Ich habe gesagt, also ich wusste, warum sie das nicht er gefunden haben. Warum, sagt er, das ist, weil das hier bei uns anders läuft als bei Ihnen. Das sagt er, und hat Ihnen das denn gefallen? Also, soweit uns das jetzt hier sehen, ja, warum nicht, nehmen wir das. Na schön, es gibt aber noch ein Problem, sagt er, wir haben das nicht hier. Also Sie brauchen das doch übermorgen oder so, ne? Ja, wir bräuchten es schon gleich. Nee, das ist nicht hier, wir haben eine Filiale, das ist relativ weit weg gewesen und da müssen wir erstmal gucken, wie die Überstellung nach Reinsdorf ist, wie lange das dauert. Und in dem Moment, wo er uns das erklärt hat, wie lange die Überführung dauert, läuft eine Frau bei dem vorbei, also sie haben so eine, weiß ich, ob das eine Auszubildende war oder keine Ahnung, und hält an und sagt, in welchem Autohaus? Und dann hat er ihr das gesagt, na, da muss ich morgen hin Akten holen, da kann ich das Auto noch mitbringen. Dann habe ich es ihm erzählt. Habe ich gesagt, sehen Sie, das habe ich voll gemeint. Was habe ich voll gemeint? Das heißt, wir gehen halt davon aus, dass wir gehen vom Glauben aus. Und ich gehe davon aus, dass unser Auto bereitsteht und dass ich es geschenkt bekomme von Gott. Also, dass ich es Ihnen bezahle, aber dass ich es geschenkt bekomme von Gott. Naja, dann müssen wir mal sehen. Ne? Und ja, hat er das mit da ausgemacht. Wir holen uns am anderen. Dann machen wir mal noch die Finanzierung. Das dauert auch. Mindestens, weil das war am Donnerstag, das dauert bis nächste Woche Dienstag, ehe die Verbindung von der Bank wieder da ist, also die Legitimation von der Bank wieder da ist, dann haben wir die Daten alle eingegeben, dann hat er das weggeschickt und dann sagt er, machen wir noch Formalitäten und während wir die Formalitäten ausgefüllt haben, hat der Computer bling bling gemacht. Hat die Bank geantwortet, innerhalb von 1/4 Stunde. Boah, ihr gerne weiter so. Innerhalb von 1/4 Stunde hat die Bank geantwortet. So, das hatte ich auch noch nie. Ja, das habe ich doch erklärt, dass das ein Grund hat, warum sie das noch nie hatten. Naja, sagt er, gut, dann ist das ja klar. Und dann gucken wir mal und dann ist morgen das Auto da. 2 Tage später hatte ich Auto. Sagt er, es ist noch etwas, ist ja auch schön an dem Auto, sagt er. Das gefällt mir sehr. Ich kann es Ihnen ja erzählen, wenn Sie keine Ahnung davon haben. Hier steht in der Beschreibung, dass die Bremsen im November vorigen Jahres gemacht sind. Die sind also ganz neu. Also ein knappes halbes Jahr alt. Neue Bremsen im ganzen Auto. Super. Fein. Freut mich. Einwandfrei. 3 Tage später hat man Auto, Probe gefahren. Einwandfrei. Herzlichen Dank, Herr. Als ich das Auto geholt habe, also wo wir es geholt haben, bis da stand, ne? Sagt der Herr Müller, Sie hatten mir doch erzählt, dass das bei Ihnen anders läuft. Ja, seit und? Es ist noch was passiert, hat er gesagt. So, was ist denn noch passiert? Wir haben das Auto geholt, also die Frau hat es mitgebracht. Und wir haben das Auto, wir haben hinten aufgemacht und haben Räder rausgetan. Und dann trauten wir unseren Augen nicht. Ich hatte Ihnen doch erzählt, dass die Bremsen neu gemacht worden sind, ne? Sagt er. Ja, die Bremsen sind neu. Aber noch verpackt im Kofferraum. Die waren noch gar nicht eingebaut. Die haben also an dem Tag, wo sie es geholt haben, noch die Bremsen neu gemacht. Die waren also fuckelagen neu. Ja, das ist alles gut. Vertrau auf Gott. Und das Ergebnis ist sein Weg. Das ist nicht immer so spektakulär. Und ihr müsst jetzt nicht denken, ach du meine Güte, beim nächsten Autokauf rufe ich einen Kai an. Nee, müsst ihr nicht machen. Aber ich wünsche euch solche Erlebnisse, dass ihr merkt, Gott entscheidet und du entscheidest gar nichts. Du stehst nur daneben und staunst. Mehr machst du gar nicht. Und das ist echt cool, wenn man so Weisheit erfährt. Falsche Richtung. Es sind noch zwei Verse, die von Weisheit reden hier. 7 und 8. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Heißt also, denk nicht, du weißt es besser. Meide das Böse. Das ist weiser. Denk nicht, du weißt es besser. Denk nicht, ich nehme das jetzt selber in der Hand. Und ich mache das jetzt so, wie ich das will und nicht so, wie Gott das will. Denk nicht, du bist weise genug. Sondern meide das Böse. Und dann steht hier, das ist auch ein schwieriger Satz, sehr schwierig zu verstehen auch, das ist Heilung für den Leib und Labsal für deine Gebeine. Das Wort Gebeine im Hebräischen meint eigentlich den Sitz der Empfindung, also das Empfinden, sodass das, was der Text sagen will, Heilung für den Leib und Labsal für die Gemeinde, eigentlich meint ein gutes Gefühl haben, ein gutes Empfinden bei der Sache haben, ruhig zu sein darüber, klar zu sein, ein gutes Gefühl haben. Kennt ihr, ne, diesen Ausdruck? Habe gutes Gefühl bei der Sache. Denk nicht, du weißt es besser und meide das Böse. Das führt dazu, dass du ein gutes Gefühl hast. Gott gegenüber und dem, was in deinem Leben passiert. Und das Letzte, und damit schließe ich Punkt 9, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deiner Ertrage. Und dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat und von Most fließen deine Kelter über. Ehre den Herrn mit den Erstlingen deines Ertrages. Was heißt das? Was sind die Erstlinge deines Ertrages? Ja, in Israel. Also denk mal erst mal in Israel. Ja, das ist der Zehnte. Was ist es noch? Das Beste. Das Beste, was auf dem Feld gewachsen ist, schenke Gott. So war das in Israel. Und heute? Ehre den Herrn mit den Erstlingen deines Ertrages. Ich will keine Antwort hören. Macht euch das selber aus. Was wäre denn das Beste meines Ertrages? Was könnte ich denn Gott schenken? Wir hatten das vorhin schon einmal. Zeit könnte ich Gott schenken, ne? Was wäre denn die beste Zeit? Oh, das wäre für dich vielleicht so. Ja, das kann sein, ja, ja, ja. Also, ja, meine wären das auch. Ich bin auch ein Früharbeiter. Aber ich kenne Leute, die früh überhaupt nicht denken können. Es ist, ja, ne? Deshalb habe ich gesagt, ich will keine Antwort wissen. Das müsst ihr mit euch ausmachen. Was ist das Beste meines Ertrages? Was ist das, was ich wirklich Gott schenken würde? Selbst in dem, was mir wirklich, also ein kleines Beispiel. Wir fahren gerne in Urlaub. Macht ihr auch, oder? Das ist die beste Zeit, oder? Also ja, das ist es wirklich. Also zumindest für mich. Also ich sitze ziemlich gerne am Strand. Eine sehr schöne Zeit. So. Und jetzt? Ehre den Herrn mit dem Besten deines Ertrages. Ich habe lange überlegt, was können wir denn machen? Du gehst jetzt nicht von Decke zu Decke und erzählst von Gott. Das machst du nicht. Ich habe etwas gemacht. Das mache ich fast immer, wenn der Sand am Strand gut ist, mache ich das fast immer. Ich baue eine Kleckerburg. Wisst ihr, was das ist? Kleckerburg bauen, ne? Ja, ich baue eine Kleckerburg, meistens so groß wie der Tisch. So. Dauert so halbe, dreiviertel Stunde. Man muss immer befeuchten, damit der Sand stehen bleibt. Und während man da baut, da glaubst du nicht, wie viele Leute stehen bleiben und zugucken. Und dann schreiben wir immer ein kleines Schild, auf dem steht, der Kluge baut sein Haus auf Fels. Und mehr nicht. Ich habe nur diesen Satz geschrieben, der Kluge baut sein Haus auf Fels, dann stelle ich dorthin und dann fange ich mit Sand an zu bauen. Und es ist mir völlig wurscht, ob mich jemand anspricht. Aber jeder, der da steht und diesen Satz liest, der denkt nach. Das ist eine Möglichkeit. Na, wie man es trotzdem machen kann, ohne gleich ein Mikro in der Hand zu nehmen und Evangelist am Strand zu machen. Funktioniert. Hat mich auch jemand angesprochen. War einer. Ja, aber das war doch Absicht. Das ist doch meine Provokation. Ich wollte, das war doch Absicht, dass ich da nicht hingeschrieben habe. Baut nicht sein Haus auf Sand. Das war ja leicht. Gib dem Herrn das Beste. Und dann wird er dir deinen Mangel nehmen. Vielleicht hat es auch was mit Geld zu tun. Und man gibt dem Herrn das Beste. Und das, was mir vielleicht nicht so leicht fällt, für den Herrn zu geben. Wir machen gerade in der Gemeinde eine ziemlich große Bauphase durch. Wir renovieren unseren Saal. Wir haben schon 3 Wochen keinen Gottesdienst mehr bei uns im Saal. Wir sind nach Oberhundorf gezogen und machen Sonntagnachmittag in Oberhundorf-Gemeinde. Es wird auch noch bis Sommer dauern. Da braucht's Geld für. Und vor allen Dingen dann, wenn man feststellt, dass wenn man das Brett rausgeschraubt hat, man nicht einfach nur ein neues Brett drauf machen kann, sondern dass auch die Latte darunter kaputt ist und ersetzt werden muss. Und nicht nur die Latte darunter kaputt ist, sondern auch das, worauf die Latte liegt. Sondern auch das, was darunter ist. Aber so ist das. Ehre den Herrn. Und dann wird es keinen Mangel geben. Das hat nichts zu tun mit einem Lebensstandard, sondern mit dem Verständnis über Mangel. Dann bin ich ein zufriedener Mensch. Dann gibt mir Gott das, was ich brauche, und mehr brauche ich nicht. Wir stehen auf und beten. Herr, das war ein langer Abend. Vielen Dank für die guten Worte deiner Schrift. Und vielen Dank, dass wir als Gotteskinder in Ehrfurcht vor dich treten können. Dass du uns annimmst, wir in deine Gegenwart dürfen, keine Angst haben müssen, sondern mit Ehrfurcht vor dich treten und diese Nähe zu dir kann das lösen, was unser Leben schwierig macht, wo uns Weisheit fehlt, wo uns ein guter Gedanke fehlt, wo uns fehlt, wie wir handeln sollen, was wir tun sollen, was wichtig ist und was nicht. Ich möchte beten, Herr, dass uns das gelingt, dass das meinen Geschwistern hier in Chemnitz gelingt, in ihrem Alltag, in dem, wo sie stehen, was sie bewegt, was sie entscheiden müssen. Auch hier in der Gemeinde, was in der Gemeinde entschieden werden muss. Schenk, dass wir das in intensiver Nähe zu dir entscheiden. Und vielleicht gibst du die Gnade, Herr, dass man das merkt und dass man daneben steht und staunt, wie du handelst und wie du Wege ebnest, nur weil wir dir es zutrauen. Herr, bitte gib Gnade dazu, dass wir es mehr lernen und uns bewusster darauf einlassen. Vielen Dank, Herr, dass du Weisheit schenkst für unser Leben. Vielen Dank für die Zeit jetzt. Amen.